1,90 pro Tag. Internationale Zusammenarbeit, neu denken. In unserem Podcast diskutieren ETH-Alumni Entwicklungsziele und aktuelle Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir fragen nach, wie sie sich für das Ende von extremer Armut, die Gleichstellung der Geschlechter oder nachhaltigen Konsum engagieren. Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur 17. Folge von 1,90 pro Tag. Heute begrüße ich Patrick Elmer. Mein Gast hat in St. Gallen internationale Beziehungen studiert und kurz danach von 2004 bis 2006 das NADEL-MIS-Programm absolviert. Der Projekteinsatz während dem NADEL-Studium hat Patrick Elmer mit dem SECO in Mosambik verbracht und ist dann gleich im Land geblieben, um sich bei einer Mikrofinanzbank zu engagieren. Auch nachher ist er im Finanzbereich geblieben, zuerst bei einer Mikrokreditbank in Madagaskar, dann bei der Credit Suisse. Dort zuerst als Head Microfinance und später als Head Responsible Investment und Philanthropy Services. Nach einem kurzen Abstecher zu Blue Orchard hat Patrick Elmer vor 7 Jahren die Impact-Investment-Firma iGravity gegründet. Heute arbeiten 27 Personen für iGravity in Zürich, Mailand, Nairobi, Kampala und Dakar. Wir fragen, wie Impact-Investment in der Praxis genau funktioniert. Wir ordnen ein, was Impact-Investment vom neuen Trend der Finanzbranche unterscheidet, dem ESG-Investment. Und wir reden darüber, ob künftig alle etablierten NGOs sich als Impact-Investoren betätigen sollten. Patrick, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank, Fritz, für die Einladung.
Was fasziniert dich am Finanzsektor?
Ja, einerseits habe ich immer gefunden, dass der Privatsektor und der Finanzsektor extrem innovativ und wirksam sind, um bestimmte Sachen umzusetzen. Aber oft schrauben sie nicht an den richtigen Problemen, die wir haben. Und habe immer auch gefunden, die Entwicklungszusammenarbeit hat sich die richtigen Ziele gesetzt, aber ist vielleicht nicht immer so effektiv wie der Privatsektor. Und von da habe ich mich immer gefragt, warum kann man diese zwei Welten nicht verbinden, um soziale und gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Deine ersten Erfahrungen in Madagaskar bei einer Mikrofinanzbank, was ist dir in dieser Zeit besonders aufgefallen und haben sich da deine Hypothesen auch bestätigt?
Ich hatte eine sehr spannende Zeit in Madagaskar. Ich konnte da mit einem Team eine Mikrofinanzbank aufbauen. Einerseits ganz klar, diese große Armut, die da herrscht, die ist fast überwältigend. Aber gleichzeitig gibt es auch extrem viele junge Leute, die motiviert sind und hungrig sind nach guten Arbeitsplätzen. Die wollen selber vorwärts kommen, aber wollen auch ihrem Land helfen, vorwärts zu kommen. Und da gibt es sehr viel positive Energie, die man da mobilisieren kann. Was für mich wirklich ein wichtiges Erlebnis war, in Madagaskar, das war 2005, 2006, da gab es damals 10 Banken. Aber um ein Sparkonto zu eröffnen, musste man mindestens 30 Euro einzahlen. Und das konnte sich und kann sich wahrscheinlich heute noch 85% der Bevölkerung gar nicht leisten. Das heißt, die Banken sind vorhanden, die Produkte sind da, aber die wurden so aufgesetzt, dass sie praktisch den größten Teil der Bevölkerung ausschließen. Und das hat mir wirklich sehr viel Eindruck gemacht. Und die ganze Idee von der Mikrofinanz ist ja nichts anderes als Finanzprodukte für jedermann zugänglich zu machen. Das heißt, Sparkonten zu eröffnen mit kleinen Beträgen, Kleinkredite zu ermöglichen oder auch Zahlungsmittel. Die Leute, bevor sie Kunden waren, die haben dann oft das Cash in Abfallsäcke gesteckt und über die halbe Stadt hinweg gegangen, um ihre Lieferanten zu zahlen. Sparen ist extrem wichtig, Kleinkredite sind wichtig, aber auch Zahlungsmittel und insbesondere auch Versicherungslösungen.
Und solche habt ihr auch angeboten?
Absolut. Wir haben mit Kleinkredite angefangen und dann relativ schnell Sparkonten angeboten. Das ist dann kompliziert, Kredite kann jeder vergeben, aber wenn man Sparanlage annimmt vom Publikum, muss man beaufsichtigt werden. Das heißt, muss man zur Zentralbank, muss man ein Gesuch machen, wird man geprüft und so weiter. Aber ich bin überzeugt, dass die beiden Seiten absolut zusammen angeboten werden müssen.
Dann hast du einen Wechsel gemacht von Antananarivo an die Bahnhofstrasse in Zürich. Was war das Schwierigste an diesem Wechsel?
Es sind zwei extrem unterschiedliche Welten. Und ich glaube, von Antananarivo ins Private Banking zu fallen, war nicht ganz einfach. Was mich halt bewegt hat, war halt, die grossen Gelder, die sind an der Bahnhofstrasse, nicht? Und wenn wir etwas verändern möchten, dann müssen wir Zugang bekommen zu diesen Geldtöpfen. Das hat mich bewegt. War am Anfang relativ schwierig, weil Private Banking ist ein relativ konservatives Milieu und Thema Impact Investing und Emerging Market hat dann überall Angstgefühle geweckt. Wir haben extrem viel Arbeit reingesteckt, die Leute zu sensibilisieren, das heißt sowohl die Private Banker als auch die Endkunden. Über die Jahre hat das dann ein bisschen gedreht und das Interesse ist gestiegen und immer mehr Leute haben sich für diese Themen interessiert, weil Impact Investing bietet ja auch mehrere Vorteile.
Wie würdest du die beschreiben?
Ich denke vor allem als Anlegersicht. Ich glaube, Anleger, die wollen ja ihre Portfolios diversifizieren. Impact Investment bietet, insbesondere Microfinance, bietet sehr konstante, regelmäßige Rendite an über die Jahre mit tiefer Volatilität. Und man hat eine geringe Korrelation zu den globalen Aktien- und Bondmärkten. Das heißt, ob jetzt die Märkte hoch oder runter gehen, sind oft Impact-Investment-Anlagen relativ stabil. Und ganz klar, der große Mehrwert ist ja auch der soziale, ökologische Nutzen, den man da generiert. Das sicher für die Kunden. Und ich glaube, viele Kunden und Kundinnen der Bank sind oder waren ja selber auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Und ich glaube, die können gut verstehen, wie schwierig es oft ist, vor allem in einem Anfangsstadium Zugang zu den richtigen Finanzierungsquellen zu bekommen. Und man kann sich da relativ schnell identifizieren.
Jetzt hast du gesagt, um die großen Verschiebungen zu machen, da muss man eben nahe bei den Töpfen mit dem großen Geld sein. Du hast dich dann aber trotzdem entschieden, 2017 deine eigene Impact-Investment-Firma zu Beginn klein anzufangen. Was hat dich dazu bewegt, diesen größeren Hebel aus der Hand zu geben?
Die Banker bewegen sich zu langsam. Einerseits war ich relativ ungeduldig, das viel schneller auf die Beine in Gang zu setzen. Und auch die Erkenntnis, ich glaube, insbesondere wenn man die Finanzierung als Mittel einsetzen möchte, um die grossen Entwicklungsprobleme zu lösen, muss man sowohl die Finanzwelt, aber auch die Entwicklungsakteure zusammenbringen. Und die Tatsache ist halt, dass oft die Finanzwelt und die Entwicklungsakteure sie nicht austauschen und auch ein gewisses Misstrauen herrscht zwischen beiden Seiten. Und so vom Anfang an, die Idee von iGravity war, eine Art Plattform zu bilden, wo Leute mit Ideen, Leute mit Expertise, Know-how, Leute mit Geld zusammenkommen könnten, um zusammen gemeinsam Probleme zu lösen. Weil ich habe auch immer wieder erlebt, wie im Bereich Impact Investing oft jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen und das Rad neu zu erfinden, was nicht sehr effizient ist. Unser Gedanke war ein bisschen, die richtigen Akteure und Parteien zusammenzubringen und komplementär.
Du hast die Chance gesehen, deine Erfahrung und Expertise aus Entwicklungszusammenarbeit und Finanzbranche zum Tragen zu bringen.
Absolut, absolut. Indem ich sowohl auf der sozialen Seite gearbeitet habe und auf der Finanzseite, konnte ich halt beide Sprachen sprechen, beide Kulturen verstehen und so eine Art Brücke bauen zwischen beiden Welten.
Als du deine Abschlussarbeit am Nadel geschrieben hast, das war 2006. In diesem Jahr hat Mohamed Yunus den Friedensnobelpreis erhalten für sein Engagement bei Mikrofinanzförderung. Das war in aller Leute Munde. Kurze Zeit darauf später kam das große Erwachen. Da hat die Reputation Schaden genommen, weil Kreditnehmer überschuldet waren. Was ist schiefgelaufen?
Man hat gemeint, Mikrofinanz wird alle Probleme lösen und vor allem auch die Armut reduzieren. Und ich glaube, das war ganz klar falsch. Wenn ich sehe Mikrofinanz als fast als ein Grundrecht, dass Leute Zugang haben zu Finanzdienstleistungen, aber das wird nie genügend, um die Leute zu besseren, höheren Einkommen zu führen und Lebensbedingungen.
Heute ist Impact Investment das Thema, von dem man sich sehr viel verspricht. Wie groß ist die Chance hier, dass die Ernüchterung irgendwann kommt?
Impact Investing ist auch nicht die Lösung zu allen Problemen. Ich sehe Impact Investing als einen komplementären Ansatz. Wir wissen ja, es gibt ja Hunderte von Milliarden an Vermögen, die an der Börse angelegt sind. Und ich glaube, wenn man nur einen kleinen Teil von diesen Geldern kanalisieren kann, in Richtung von kleinen, mittelständischen oder auch größeren Unternehmungen, die mit ihren Produkten wirklich richtige Probleme lösen, kann man sehr, sehr viel erreichen. Mein Impact Investing hat auch Herausforderungen. Eine davon ist sicher, dass es keine Zertifizierung gibt, was ein Impact Investing ist. Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass sehr viele Banken und Vermögensverwalter ihre eigene Impact Investment Fonds Mandate, Strategie aufgelegt haben. Und teilweise, wenn man dann geschaut hat, was für Unternehmungen haben wir im Portfolio, war da dann Unilever oder Nestlé, Procter & Gamble und das hat sehr viele Leute wieder verunsichert, nicht? Ist das wirklich Impact Investing und wem kann ich vertrauen? Aber es ist schon so, dass den größten Teil in Emerging Market fließt und sind Anlagen, die halt nicht sehr liquid sind. Das heißt, man investiert, die Gelder werden gebraucht, um Investitionen zu tätigen, Maschinen zu kaufen oder neue Leute einzustellen. Und denn die Mittel sind dann auch eine gewisse Zeit gebunden. Und leider sind halt die meisten Finanzinvestoren hier sehr bedacht, Liquidität zu haben. Viele Banken, die wollen dann, dass alle Anlagelösungen fast eine tägliche Liquidität haben, was man mit Impact Investing nicht anbieten kann. Das heißt, man kommt dann so weit, dass Banken sagen, wir wollen unbedingt Impact Investing machen und haben, aber wir müssen marktgerechte Rendite haben, hohe Wirkung und tägliche Liquidität, was auch wieder nicht aufgeht.
Bleiben wir bei der Wirkung. Impact Investment hat ja diesen Anspruch, gleichzeitig eine ökonomische Rendite zu erwirtschaften und einen sozialen oder ökologischen Impact zu erzielen. Wer bestimmt jeweils, was Impact ist?
Ja, ich meine, es gibt sicher gewisse anerkannten Prinzipien und Regelwerke, die Gemeinschaft verfolgt. Jetzt in unserem Fall, wir schauen uns ersten Schritt einfach mal die Mindestanforderungen prüfen, ob dieses Investment überhaupt als Impact Investment grundsätzlich qualifiziert. Und da schaut man einerseits die Absicht des Unternehmens oder vom Fonds. Das heißt, verfolgen Sie explizit Wirkungsziele und ist das kodifiziert, zum Beispiel in den Statuten, in der Vision vom Unternehmen. Dann zweitens wird das regelmäßig gemessen und Bericht erstattet. Drittens geht es darum, das Ausmaß der Aktivitäten zu bemessen. Das heißt, das Unternehmen trägt es überhaupt bei. Wenn wir ein positives Ergebnis haben, dann fangen wir die Due Diligence an, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, oft auch vor Ort, die Unternehmungen oder die Fonds besuchen.
Wenn ihr in ein Unternehmen investiert, werden da Outcomes vereinbart, die zu erreichen sind?
Genau, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits arbeiten wir mit unterschiedlichen Investoren, einerseits mit Banken, Vermögensverwalter, die halt sehr stark auch auf Rendite bedacht sind, wenn sie Impact Investment machen. Da versuchen wir vor allem KPIs zu identifizieren, die wir dann verfolgen über die Zeit und Berichte erstatten. Andererseits arbeiten wir viel auch mit, würde ich sagen, mehr philanthropischen Impact-Investoren, Entwicklungsagenturen, Stiftungen, die Impact-Investing machen, die vielleicht weniger bedacht sind, ob sie jetzt 6, 7 oder 8% Rendite haben, aber sie sind viel mehr interessiert, eine Impact-Additionality, einen Mehrwert zu generieren. Und da in gewissen Fällen gehen sie sogar so weit, dass sie die Zinssätze, die Terms and Conditions von den Darlehen an Outcomes koppeln.
Kannst du das einem konkreten Beispiel erklären?
Absolut. Wir finanzieren zum Beispiel ein Sozialunternehmen in Tansania, welches Technologie einsetzt, um frische Produkte von Kleinbauern zu sammeln und sie an Supermarkt und Hotel zu verkaufen in der Stadt. Das Sozialunternehmen wurde gegründet, weil sie gesehen hatten, wie große Probleme die Kleinbauern haben, überhaupt Zugang zum Markt zu bekommen. Dabei haben sie schnell gemerkt, dass sie selber ein Interesse hatten, dass diese Kleinbauern gute Anbautechniken haben, gut trainiert, ausgebildet sind und dass ihre Ernten auch qualitativ gut sind. Das heißt, sie haben selber investiert in dem. Und sie sind relativ erfolgreich unterwegs, wachsen jedes Jahr und haben aber auch gemerkt, dass es operativ und von einer finanziellen Perspektive für sie viel einfacher wäre, von wenigen Grossbauern einzukaufen, anstatt von vielen Kleinbauern, was ja der ursprüngliche Gedanke war. Und genau diese Spannung zwischen den kommerziellen Zielen und den sozialen Zielen ist etwas, was relativ oft passiert bei Sozialunternehmungen. Und was wir mit ihnen abgemacht haben, ist, wir haben ihnen ein Darlehen vergeben, $400,000 über mehrere Jahre. Und wir haben abgemacht, wenn sie über die nächsten Jahre einen gewissen Anteil weiterhin von kleineren Farms, von Kleinbauern und insbesondere auch von Frauen einkaufen, dass sie dann zu tieferen Zinssätzen kommen.
Um dieses Impact Investment einordnen zu können im größeren Umfeld von verantwortlichem Investieren, möchte ich den Blickwinkel öffnen. Das Schlagwort dazu heißt heute ESG Investment, Environmental, Social and Governance. Kannst du das kurz erklären und wo Impact Investment in diesem ganzen Universum steht?
Ja, es ist schon so, dass eine gewisse Verwirrung herrscht und dass die Leute Begriffe unterschiedlich brauchen, zwischen nachhaltigen Anlagen, SRI, ESG und Impact Investing. Was ich immer gerne erkläre, ist, dass ESG, Environment Social Governance, insbesondere anschaut, wie Unternehmungen produzieren. Das heißt, wie findet der Produktionsprozess statt? Wie gehen die Unternehmungen mit natürlichen Ressourcen um, mit Governance, mit Gender Equality und so weiter, unabhängig, was das Endprodukt oder die Enddienstleistung ist. Hingegen im Bereich Impact Investing schaut man wirklich, inwiefern die Güter und Dienstleistungen, die produziert werden, wirklich einen positiven, messbaren Einfluss haben auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung, der Leute oder auf die Umwelt. Man kann schon davon ausgehen, dass Impact-Unternehmungen, die Impact generieren, auch von einer ESG-Perspektive oft compliant sind.
Patrick, ich habe ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Was hast du dir als Kind mit deinem ersten Sackgeld gekauft?
Wahrscheinlich ein Fußball oder ein Fußballtrikot. Mein Traum war immer, Fußballer zu werden.
Wann hast du den Traum an den Nagel gehängt?
Wahrscheinlich nie ganz. Wahrscheinlich mit 18, 19 habe ich dann gemerkt, dass da meine Chancen nicht so gut stehen.
Was bedeutet dir Geld?
Geld bietet sicher Freiheit. Ich glaube, Geld zu haben ermöglicht, gewisse Tätigkeiten oder Sachen nachzugehen. Ich würde sicher Geld mit Freiheit assoziieren.
Brauchen wir Kryptowährungen?
Ich glaube, Kryptowährungen verfolgen sicher einen guten Ansatz, dass man Finanzinstitutionen umgeht und versucht, ein effizienteres Finanzsystem aufzubauen. Es birgt sicher auch Risiken und Gefahren. Aber grundsätzlich alles, was schneller, transparenter, effizienter wird, ist vielversprechend.
Sparen oder investieren?
Ich glaube beides. Man muss sparen, um dann investieren zu können. Das eine geht nicht ohne das andere.
Risiko oder Sicherheit?
Ich bin schon risikofreudig.
Erfahrung oder Intuition?
Beides.
Langfristige Ziele oder kurzfristige Erfolge?
Ich würde sagen, langfristige Visionen und kurzfristige Schritte nach vorwärts.
Wie findet ihr die Unternehmen, in die ihr investiert?
Wir finden die insbesondere, weil wir halt vor Ort sind. Und ich würde sagen, seit mehreren Jahren vor Ort. Und ich glaube, wenn du vor Ort bist, erfährst du dann halt auch, was passiert und welche Unternehmungen da sich positiv entwickelt und interessante Geschäftsmodelle haben. Das heißt, die Präsenz und die Netzwerke sind da sehr, sehr wichtig.
Das heißt, ihr betreibt aktive Akquisition.
Absolut. Insbesondere, wenn du Geld hast zu investieren, kommen dann oft zuerst diejenigen zu dir, die nicht wirklich die stabilsten oder besten Ideen haben. Das heißt, wirklich die besseren Unternehmungen, die muss man dann schon selber suchen und ein gewisses Vertrauen aufbauen mit den Unternehmen und Unternehmerinnen.
Von den 100 Unternehmen, die am Anfang reinkommen, in wie viele investiert ihr da am Schluss?
Jedes Jahr schauen wir hunderte von Unternehmungen an und von 300-400, die wir anschauen, investieren wir vielleicht in 5 oder 6 am Ende. Ist halt schon so, dass wo wir tätig sind, Uganda, Tansania, Senegal, teilweise auch Kenia, viele KMUs nicht sehr formalisiert sind. Oft stimmt die Buchhaltung nicht, oft haben sie keine Businesspläne. Aber da kann man auch sehr viel beitragen, weil ich glaube, über die Zeit kann man mit diesen Unternehmen auch zusammenschaffen und ihnen aufzeigen, hey, wenn du das und das verbesserst, dann erfüllst du die Kriterien, um eine Finanzierung zu bekommen. Und vielleicht ist es nicht jetzt, aber in 12 Monaten wären wir dann bereit zu investieren. Wir arbeiten aber auch sehr eng mit gewissen NGOs und Stiftungen zusammen, die sich dann auch sehr stark einbringen in den Investmentprozess.
Können wir einen solchen Fall etwas genauer anschauen, wo ihr mit einer NGO zusammen einen solchen Impact-Investment-Fonds aufgebaut habt und betreut?
Absolut. Wir haben eine sehr tolle Zusammenarbeit mit dem HEX aufgebaut über die Jahre. Die haben sehr viel Erfahrung im Bereich Mikrofinanz selber gesammelt über die Jahre. Und irgendwann haben sie gesagt, wir wollen jetzt Impact-Investment betreiben. Wir wollen das nicht unbedingt selber machen. Und da sind wir zusammengekommen. Und wir haben dann über mehrere Monate uns ausgetauscht, um zu definieren, was für Strategie wollen wir verfolgen, was für Unternehmungen wollen wir überhaupt finanzieren. Und in diesem Fall geht es vor allem darum, die Bevölkerung im ländlichen Gebiet zu unterstützen, indem man Unternehmungen finanziert, die Arbeitsplätze schaffen oder Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, ganz speziell im Bereich Wasser und erneuerbaren Energien. Und da haben wir Kriterien festgelegt, welche Unternehmungen überhaupt passen würden in der HEX-Strategie. Und dann haben wir losgelegt. Vor Ort haben wir Unternehmen ausgesucht und uns ausgetauscht mit HEX. Wir haben ja auch viele Leute vor Ort und vor allem auch thematische Expertise, die wir nicht unbedingt haben, konnten sie dann relativ früh einbringen. Und das hat uns dann ermöglicht, gemeinsam zu priorisieren, welche Unternehmen wir verfolgen möchten oder nicht. Und da haben wir über die Jahre ein Portfolio aufgebaut von ungefähr 10 kleinen mittelständischen Unternehmungen in Senegal und in Uganda. Mit dem Ziel, dass irgendwann dann rauszunehmen von HEX und ein Gefäß zu bilden, das anderen Impact-Investoren auch zugänglich sein kann. Und ich finde das super, diese Zusammenarbeit, weil ich glaube, wir könnten vieles nicht alleine machen und gemeinsam kann man da viel stärker und klarer auftreten.
Heißt das, dass ihr jetzt schon einen Schritt weiter seid, einen solchen Fonds, der unabhängig ist von HEX, aufzubauen?
Absolut, das war schon immer der Grundgedanke und ich glaube, das war sehr stark von HEX auch getrieben, das zu öffnen und nicht nur in-house zu betreiben, aber wirklich auch ein Vehicle zu gründen, dass andere Stiftungen, NGOs und Impact-Investoren offen steht. Und in einem Bereich tätig sein, das relativ speziell ist. Das heißt, wir sind im Bereich KMU-Finanzierung tätig, was man die Missing Middle nennt. Das sind KMUs, die oft zwischen 150.000 bis vielleicht 700.000, 800.000 Dollar brauchen. Die sind oft zu groß für die lokalen Finanzinstitutionen, aber sind viel zu klein für die großen Impact-Investoren. Weil am Ende vom Tag, ob du ein 5 Millionen Darlehen vergibst oder ein 250.000 Darlehen, die Kosten für die Prüfung sind genau die gleiche. Aber das frisst dann die Rendite, nicht? Das heißt, deswegen sind sehr wenig Impact-Investoren bedacht, kleinere Tickets zu schreiben, obwohl 80% der Unternehmungen in Afrika sind kleine und mittelständische Unternehmungen. Und da sind wir ganz bewusst in diesem Bereich tätig.
Die Kredite, was haben die für eine Laufzeit?
Ja, eine gute Frage. Ich meine, unsere Laufzeiten sind zwischen 3 bis 6 Jahren. Wir versuchen einerseits längere Laufzeiten zu bieten als lokale Banken.
Das ist das, was sich dann Patient Capital nennt.
Genau, wo man nicht kurzfristig eine Rendite herausholen möchte, aber sicher auch bedacht ist, dass das Unternehmen erfolgreich ist und zurückzahlt.
Du hast betont, dass es wichtig ist, dass ihr auf etablierte Unternehmen identifizieren könnt, in die ihr investiert. Jetzt habt ihr aber ein ganz anderes Unternehmen, das überhaupt nicht berücksichtigt. Ihr habt einen Investmentfonds, der investiert in Flüchtlinge. Was macht ihr da?
Gut, wir haben vor ein paar Jahren mit dem Danish Refugee Council eine sogenannte Refugee Investment Facility gegründet. Und Ursprung war die Erkenntnis, vor allem von den Dänen, dass im humanitären Bereich sehr viel kurzfristige Gelder und sehr viel Spenden da sind. Aber die meisten Krisen, die dauern, glaube ich, im Durchschnitt über 20 Jahre. Das heißt, die Leute werden ansässig, es entwickelt sich eine unternehmerische Tätigkeit, aber es gibt keine Finanzierung. Und da haben wir uns zusammengesetzt und diese Idee entworfen, ein Impact-Investment-Gefäß aufzusetzen, die KMUs finanziert, nicht unbedingt von Flüchtlingen geleitet, aber die entweder Arbeitsplätze schaffen für Flüchtlinge oder gewisse Produkte einkaufen von Flüchtlingen. Wir haben 2 Länder ausgewählt, Uganda und Jordanien, die relativ offen sind, dass sich Flüchtlinge bewegen und auch arbeiten können. Andererseits auch ganz klar die einheimische Bevölkerung unterstützen wir damit. Es gibt da keine Diskriminierung zwischen Refugees und Host Communities. Relativ früh sind wir vor Ort gegangen und haben mit diesen Unternehmungen gesprochen, um zu versuchen zu verstehen, wie viel Geld brauchen sie, wie profitabel sind sie und was brauchen sie sonst noch? Und da war schon relativ ernüchternd zu sehen, dass sie oft noch relativ klein sind, nicht sehr profitabel und eine ganze Reihe von Bedürfnissen haben, die uns dann zur Erkenntnis gebracht haben, wir können das nicht mit kommerziellen Geldern machen. Die Risiken sind zu hoch und einige werden wahrscheinlich auch nicht zurückzahlen können. Einerseits wollten wir auch nicht ausschließlich Spenden aufnehmen, weil wir wollten schon eine gewisse Disziplin reinbringen, nicht? Und da haben wir mit diesem sogenannten Blended Finance Modell entschieden zu arbeiten. Das heißt, 50% der Gelder nehmen wir als Grants auf und 50% als Investment, die wir zurückzahlen müssen an Investoren. Und wir vermischen diese 2 Typologien von Geldern und brauchen dann diese Gelder, um Darlehen zu vergeben an KMUs, die sonst keinen Zugang haben, mit der Erwartung, dass sie zurückbezahlt werden.
Und diese Mischung von Spendengeldern und kommerziellen Geldern, die er auch zurückbezahlen muss, macht es dann auch möglich, dass man diese technische Unterstützung leisten kann und auch günstige Kredite abgeben kann.
Absolut. Und ich glaube, es macht auch sehr viel Sinn für die unterschiedlichen Akteure, weil oft die philanthropischen Akteure, die haben ja auch begrenzte Mittel und sie wissen, man braucht ja viel mehr Geld, um die Probleme zu lösen. Und mit einem begrenzten Mitteleinsatz können sie ein sogenanntes Leverage erzielen. Das heißt, mit einem bestimmten Grant-Betrag kann man dann Gelder von Investoren mobilisieren, um viel mehr Wirkung zu erzielen. Andererseits sind Investoren oft bedacht, auch Wirkung zu erzielen, aber sind extrem risikoavers und kennen diese Märkte auch nicht. Und wenn sie sehen, dass ein bestimmter Anteil der Risiken gedeckt ist durch die Grants, haben sie dann den Mut, mitzumachen und eine Rendite wieder nach Hause zu bringen, die aber dann oft tiefer ist als an den Finanzmärkten, aber auch eine gewisse Absicherung haben. Und ich glaube, relativ komplex das aufzusetzen, vor allem wenn man ein großes Alignment schaffen muss zwischen den Parteien und wieder Vertrauen schafft.
Jetzt habt ihr ja das zusammen mit dem Danish Refugee Council gemacht, als technischer Partner. Sind Sie auch Investoren in diesem Unternehmen oder habt ihr da andere Investoren gefunden?
Wir haben da gemeinsam andere Investoren gefunden. Es ist noch nicht ganz üblich, dass NGO-Beteiligungen aufbauen.
Das wollte ich gerade ansprechen. Ich war überrascht zu sehen, dass HEX da vorangeht. Was sind so die Hauptargumente bei Entwicklungsorganisationen, die dazu Skepsis führen, als Investoren aufzutreten?
Ich glaube, bei vielen NGOs hat man nicht unbedingt die Erfahrung und das Wissen im Bereich Unternehmertum und Finanzierung. Und man sieht dann halt oft auch Risiken, wenn man sich da beteiligt. Ich glaube, oft ist das Reputationsrisiko das Erste, an was sie denken, was ich auch gut verstehen kann, weil viele NGOs haben ja auch über die Jahre eine sehr starke Brand aufgebaut, die sie auch wieder im Fundraising brauchen, nicht? Und das heißt, mein Brand ist dann ausgesetzt an etwas, was ich nicht unbedingt sehr gut kenne oder verstehe. Es braucht einfach eine gewisse Zeit und Durchhaltewille und Vision auch, nicht? Dass man so etwas machen möchte. Und ich glaube, ich bin absolut überzeugt, dass Impact Investing einen komplementären Ansatz ist für viele NGOs.
Ich bin überrascht, dass du gesagt hast, der erste Punkt ist Reputation. Ich hätte erwartet, dass es auch eine gewisse Zurückhaltung gibt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vor allem die Rendite anschauen, weil NGOs vor allem mit Grants arbeiten. Da gibt es eine Offenheit in diesem Bereich.
Ja, aber das ist sicher immer eine Frage, die immer wieder auftaucht, nicht? Wie hoch sind die Zinssätze, die man da verlangt? Und ich glaube, da kann man nie eine gute Antwort finden, weil wenn ich jetzt erzähle, dass unsere Darlehen zwischen 6-12% verzinst werden in Uganda oder in Tansania, wenn ich mit einem Banker rede, der wird sagen, hey, das ist ja viel zu tief für das Risiko, werde ich nie so etwas machen. Und wenn du mit einer Stiftung sprichst, dann werden die sagen, hey, das ist ja viel zu hoch für diese arme Leute. Das heißt, es ist schwierig, da den richtigen Maß zu finden.
Was ist schwieriger, gute Firmen zu finden, in die man investieren kann, oder Investoren zu finden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, beides ist schwierig, Fritzig. Man muss halt ständig draußen sein und die Leute und die Unternehmungen sensibilisieren, was man macht.
Schauen wir ein bisschen in die Zukunft noch zum Abschluss. Was ist dein nächstes großes Projekt?
Ich glaube, unser Ziel ist wirklich, viel mehr Gelder zu mobilisieren für Impact. Was ich gelernt habe, ist, dass jeder Investor mit ganz unterschiedlichen Präferenzen kommt. Wie viel Rendite, wie viel Risiko, welche Impact-Themen, welche Länder. Das heißt, da gibt es sehr unterschiedliche Gruppen, aber auch auf der Unternehmerseite. Wenn man jetzt das unternehmerische Ökosystem in Kenia oder Uganda anschaut, gibt es ganz unterschiedliche Arten. Einige sind wirklich noch Startups, haben vielleicht Technologie, die sie nutzen, um zu skalieren, brauchen mehr Equity-Finanzierung. Es gibt sehr viele familienbetriebene Unternehmungen, die nie externe Investoren wollen, aber die brauchen Fremdkapital. Und ich glaube, die richtigen Investoren mit den richtigen Unternehmen zusammenzubringen, das sehe ich schon als unsere Rolle, weil auch als Unternehmen musst du den richtigen Investor finden.
Dann sind wir gespannt, wo sich das Ganze hinbewegt. Vielen Dank für das Gespräch, Patrick.
Herzlichen Dank, Fritz, für die Einladung.
Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Patrick Elmer. Nach dem Studium der internationalen Beziehungen und 15 Jahren im Bereich Mikrofinanz und verantwortlichem Investieren hat Patrick Elmer vor 7 Jahren sein eigenes Impact-Investment-Unternehmen iGravity gegründet. Links zu meinem Gast,
zu Impact Investment und generell nachhaltigem Investieren finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.